Deutschlandfunk. Hintergrund.
Arbeiten fürs Jugendamt. Hoher Lohnabzug bei Pflegekindern. Eine Sendung von Susanne Grüter.
Ich hatte eine Ausbildung als Köchin begonnen. Und da fand ich das ziemlich blöd, die 75% abgeben zu müssen, weil es ja mein erstes Geld war, mein eigenes verdientes Geld. Und ich dann davon gar nichts hatte. Somit habe ich dann die Ausbildung abgebrochen, weil ich es nicht eingesehen habe, so viel ans Jugendamt abzugeben.
Jenny, 24 Jahre alt, lebt mit ihrer zweijährigen Tochter in einer Mutter-Kind-Einrichtung in Rheinbach bei Bonn. Jetzt nimmt sie einen neuen Anlauf und absolviert ein freiwilliges soziales Jahr in der Altenpflege. Auch wenn das Jugendamt erneut 75% ihres Gehaltes einfordert.
Warum muss man das von uns dann nehmen? Wofür wir überhaupt nichts können und so? Und ja, was haben wir denn getan, dass wir 75% abgeben müssen? Ich verstehe es nicht. Ich sehe einfach auf dem Konto ganze Zeit 0, 0, 0. Klar, ein bisschen kommt ja. Ich will nicht sagen, dass da nichts kommt. Aber dann geht die Motivation weg.
Der 18-jährige Serkan wohnt seit seinem dritten Lebensjahr bei seinen Pflegeeltern im nordrhein-westfälischen Ibbenbüren. Auch er hat seine erste Ausbildung nach einem Jahr frustriert geschmissen und startet nun ebenfalls seinen zweiten Versuch, Fachkraft in der Lagerlogistik zu werden. Wieder soll er 2/3 seines Lohnes abgeben.
Aus dem Grund der 75%-Regelung gehe ich nicht arbeiten und mache keinen Nebenjob oder keinen Ferienjob oder so und habe mich Dezember letzten Jahres für ein Ehrenamt entschieden. Und natürlich verstehe ich den Staat und ich verstehe die gesetzliche Regelung, aber es gibt einfach soziale Disparitäten. Ein junger Mensch, der eine Ausbildung macht, aber noch im Elternhaus lebt, der wird sein ganzes Gehalt behalten können. Das werden die Eltern einem nicht wegnehmen.
Simone lebt in einer Jugendwohngruppe der Diakonie in Köln. Die 16-jährige Schülerin arbeitet unentgeltlich in der dort angeschlossenen Reittherapie. Außerdem engagiert sie sich bei der Initiative Jugend vertritt Jugend, die von den Landschaftsverbänden Westfalen-Lippe und Rheinland unterstützt wird. Dort machen sich junge Menschen aus Jugendhilfeeinrichtungen in Nordrhein-Westfalen stark für ihre eigenen Rechte.
Man weiß, boah, irgendwann kommt der Tag, an dem wird es halt echt schwierig. Ne? Da geht es um eine Wohnung, da geht es vielleicht um eine Ausbildung oder mal Schule weiter. Darf ich Schule weitermachen, weil vielleicht irgendwelche Leistungen in dem Moment nicht passen? Ich habe keine Ausbildung gemacht, ich habe studiert, deswegen habe ich Glück gehabt. Aber die anderen müssen halt 75% abgeben. Meine Pflegeeltern haben sich weiterhin verantwortlich gefühlt und haben mich dann auch unterstützt.
Nachdem sie erfolgreich ihr Sonderpädagogikstudium abgeschlossen hat, lebt Roxanne Krummel, 26 Jahre alt, mit Mann und eigenen Kindern in Köln. Sie hat 2012 die Organisation Care Leaver mitgegründet. Care Leaver sind junge Erwachsene, die aus der Versorgung der Jugendhilfe herausgewachsen sind und sich nun in diesem Netzwerk helfen, selbstständig zu werden.
4 Betroffene, die nicht das Glück haben, bei den eigenen Eltern aufzuwachsen und auf Jugendhilfe angewiesen sind. Dafür gibt der Staat viel Geld aus, aber er holt sich einen Teil zurück. Kostenheranziehung heißt das im Amtsdeutsch, geregelt in § 94 des Sozialgesetzbuches 8, kurz SGB 8. Der Gesetzgeber schreibt zwar vor, dass junge Menschen 2/3 ihres Nettoeinkommens abführen müssen, aber er sieht auch Ausnahmen vor und räumt den zuständigen Jugendämtern einen Ermessensspielraum ein. Jürgen Kröder vom Jugendamt des Rhein-Sieg-Kreises in Siegburg.
Zum Beispiel gibt es eine Härtefallklausel. Das ist dann eine Abwägung im Einzelfall für und wider. Und was spricht in dem Fall dafür und in dem anderen Fall aber dagegen? Wir versuchen ja auch irgendwo die Fälle gleich zu behandeln. Es wäre jetzt unfair, bei dem einen Fall sehr großzügig zu sein und bei dem anderen Fall weniger großzügig. Aber das ist eigentlich unser Job, den wir haben.
Was man vielleicht aber auch noch dazu sagen sollte, ist, auf der einen Seite müssen die Jugendlichen Geld abgeben. Wenn die aber zum Beispiel Fahrtkosten zur Arbeitsstelle haben, Berufsbekleidung benötigen, besondere Fachliteratur benötigen, da gewähren wir dann auch wieder Beihilfen für. Also das heißt, das müssen die dann nicht von dem verbleibenden Rest auch noch finanzieren, sondern das bekommen die dann auch wieder von uns. Also wir versuchen da schon, ja, sehr pragmatisch eben vorzugehen und vor allen Dingen nicht die Motivation der Jugendlichen kaputt zu machen, jetzt eine Ausbildung zu machen, sich weiterzubilden, um dann halt selbstständig leben zu können, weil dann würden wir uns ja auch ein Stück weit ein Eigentor schießen.
Ergänzt Amtsleiterin Beate Schlich. Um die Motivation nicht zu gefährden, können Jugendämter einen geringeren Kostenbeitrag als 75% erheben. Aber nicht jede Behörde legt das so wohlwollend aus wie die in Siegburg. Das bekommt zum Beispiel Serkan in Ibbenbüren zu spüren.
Die das eigentlich bestimmen, sitzen außerhalb, kennen mich eigentlich gar nicht so, wissen gar nicht, wie ich lebe und dass ich halt auch auf eigenen Beinen stehen möchte und beschließen das halt. Das ist einfach, finde ich, nicht okay.
Serkans Pflegeeltern Annette und Udo versuchen, seinen Frust aufzufangen. Sie sind froh, dass er in einem Berufsinternat doch noch seine Ausbildung zum Lagerlogistiker zum Abschluss bringen will, trotz der 75%-Abgabe.
Wir sehen einfach bei ihm und dem anderen Bekanntenkreis, wie demotivierend für die das ist, dass sie sagen, ich habe das und das Geld, aber ich habe das nicht verdient, ich habe das von Mama und Papa. Das ist eine ganz andere Hausnummer, als wenn die sagen können, ich habe das selber verdient. Im Endeffekt werden sie für das, was die leiblichen Eltern nicht geschafft haben oder teilweise auch verbockt haben, bestraft.
Ich kann jeden Jugendlichen verstehen, der 75% abgeben muss, dass er irgendwann mal das Handtuch schmeißt und sagt, ich tue es nicht mehr und ich kann es auch nicht mehr. Sollte in so einem Rechtsstaat eigentlich auch gar nicht so vorkommen.
Serkan und seine Pflegeeltern werden von Gerburg Berkenheide vom Netzwerk Pflegefamilien des Verbundes sozialtherapeutischer Einrichtungen in Nordrhein-Westfalen betreut. Ihre Erfahrungen mit den Behörden sind sehr unterschiedlich.
Es kann sein, dass Jugendämter tatsächlich bis zu 50% schon mal gehen, dass einige auch sagen, okay, wir akzeptieren sogar den Führerschein, das Ansparen und ziehen das dann auch nicht mehr ab. Und es gibt auch welche, die sagen, ja, wir würden ja gerne, aber es sind 75% des Gesetzes, da können wir gar nichts machen. Wir versuchen, so viel wie möglich zu erklären und transparent zu machen und auszuhandeln. Mehr können wir im Moment nicht.
Man könnte natürlich vielleicht klagen und da wieder gegen angehen, aber dann investiert man natürlich wieder eine Menge und man rennt nirgendwo eine offene Tür ein. Und man steht ja letztendlich gesehen auch alleine da.
Meint Pflegevater Udo. Einen Rechtsanwalt einzuschalten kann auch Bernd Hemker von der Ombudschaft Jugendhilfe NRW in Wuppertal nicht in jedem Fall empfehlen.
Das kann hilfreich sein, muss aber nicht hilfreich sein, weil es kann auch den gegenteiligen Effekt erzeugen, nämlich dass das Jugendamt sagt, was machst du denn da, Anwalt? Jetzt aber erst recht, wir zeigen dir, wer hier der Fürst des SGB VIII ist. Wir als Ombudsstelle, das heißt eine Stelle, wo sich junge Menschen hinwenden können, um sich unabhängig beraten zu lassen und um im Einzelfall auch sich zu beschweren. Wir erleben halt eben dann eher die Schattenseite der Jugendämter.
Laut Sozialgesetzgebung SGB VIII können Jugendämter seit 2013 sogar ganz auf einen Kostenbeitrag verzichten, wenn Jugendliche zum Beispiel im sozialen oder kulturellen Bereich tätig sind, bei dem nicht die Erwerbstätigkeit, sondern soziales oder kulturelles Engagement im Vordergrund stehen. Da fragt sich Jenny aus Rheinbach, warum man ihr als Auszubildende in der Altenpflege ausgerechnet den Höchstsatz abverlangen will.
Mann. Aber ich bin mittlerweile auch ein bisschen erwachsener geworden und kann es verstehen, dass wir halt auch was abgeben müssen, dadurch, dass wir ja keine Ausgaben haben. Aber jetzt bei meinem freiwilligen sozialen Jahr wären es noch 95 Euro, die mir bleiben würden. Ja, ich habe mir gedacht, ich mache es trotzdem, weil ich möchte ja auch in meinem Leben gerne weiterkommen.
Allerdings überlegt die 24-Jährige noch, Einspruch beim Jugendamt einzulegen, um weniger zahlen zu müssen. Dabei würde ihr wohl auch die Mutter-Kind-Einrichtung zur Seite stehen, in der sie mit ihrer kleinen Tochter lebt. Die Leiterin Viktoria Frömelkraft.
Mir ist es schon ein paar Mal gelungen, die Jugendämter davon zu überzeugen, dass es für die Weiterentwicklung der oder desjenigen wichtig ist, also soziale Kompetenzen erworben werden können oder die Verselbstständigung besser laufen kann, wenn sie das Geld, das sie verdienen, behalten können.
Mit der Kostenheranziehung will der Gesetzgeber nicht die Jugendhilfe refinanzieren, sondern damit sollen Jugendliche eine erzieherische Eigenbeteiligung leisten. Diesem Gedanken kann Viktoria Frömelkraft einiges abgewinnen.
Im Grunde genommen finde ich eine Kostenbeteiligung richtig. Damit Jugendliche und junge Erwachsene verstehen, dass Leben Geld kostet, sollten sie zumindest 25% ihres Einkommens beisteuern.
Gerburg Berkenheide vom Netzwerk Pflegefamilien sieht das persönlich ähnlich.
Ich versuche mal gerne dem Jugendlichen auch zu erklären, wofür dieses Geld da ist, weil die haben ja meistens die Vorstellung, alles meins, ich würde es am liebsten ausgeben nur für mich, für schöne Klamotten, für dies und das. Ich finde, das sollten auch Eltern von Kindern, die ganz normal in ihren Familien aufwachsen, damit sie irgendwie kapieren, dass sie auch für was aufkommen müssen.
Zahlen, wie viele Jugendliche Teile ihres Einkommens an den Staat abgeben müssen, gibt es nicht. In Deutschland lebten nach Angaben des Statistischen Bundesamts Ende 2017 mehr als 91.000 Jugendliche in Pflegefamilien, knapp 148.000 in Heimeinrichtungen und anderen Wohnformen.
Pflegeeltern bekommen, nach Alter ihres Schützlings gestaffelt, zwischen 600 und 1.000 Euro im Monat. Dazu Beihilfen, zum Beispiel für Klassenfahrten. Einen jungen Menschen in einer Jugendhilfeeinrichtung unterzubringen, kostet den Staat zwischen 40.000 bis 70.000 Euro im Jahr, je nach Fördermaßnahme. Jugendliche, die wie die Kölnerin Simone in einer Jugendwohngruppe leben, erhalten davon monatliche Zuwendungen.
Wenn ein junger Mensch in der Verselbstständigung lebt und eine Ausbildung macht, bekommt er trotz der 75%, die vom Gehalt abgezogen werden, alle finanziellen weiteren Hilfen. Also Taschengeld, ganz normal, er bekommt Bekleidungsgeld, Jugendpauschale auch ganz normal und vor allem das Essensgeld.
Diese Unterstützung kann abhängig vom Alter um die 150 Euro im Monat oder mehr betragen. Allerdings behalten die Jugendämter Leistungen wie das BAföG ein. Beate Schlich, Jugendamtsleiterin im Rhein-Sieg-Kreis, erklärt warum.
Die gesamten Jugendhilfeleistungen stammen aus kommunalen Finanzmitteln. Also die Städte und Gemeinden finanzieren die Jugendhilfe komplett. Und BAföG kommt vom Bund. Das ist ja eine Leistung, die im Prinzip für den gleichen Zweck gezahlt wird wie auch die Jugendhilfe, kommt aber von einem anderen Geldgeber und deshalb nehmen wir das. Das ist genauso wie Kindergeld, das rechnen wir ja auch an, weil das eben die Ausgaben bei der Kommune dann reduziert.
Auch die Berufsausbildungsbeihilfe BAB, die die Agentur für Arbeit finanziert, und Waisenrenten werden einbehalten.
Du bist Care-Leaver? Du hast Fragen oder Probleme? Dann melde dich bei uns. Wir freuen uns auf dich.
Selbstständigkeit für diese jungen Menschen heißt, sie verlassen die Kinder- und Jugendhilfe und haben aber kein anderes System, auf das sie im Zweifel zurückgreifen können, um sich unterstützen zu lassen. Also ist sozusagen eine ihrer Möglichkeiten, ihre eigenen Interessen zu organisieren, das in Form der Selbstorganisation, die wir als Ombudschaft sehr begrüßen und fördern.
Sagt Bernd Hemker, Ombudsmann der Jugendhilfe NRW. Zu den wenigen Care-Leavern, die studiert haben, gehört Roxanne Krummel. Die Kölnerin erinnert sich, wie kompliziert es nach der Zeit der Jugendhilfe war, das erste Mal BAföG zu beantragen.
Das wurde dann nach meinen leiblichen Eltern berechnet, was auch immer ein erheblicher Aufwand ist. Man muss da erstmal in Kontakt treten. Wenn die Eltern noch verzogen sind, muss man jedes Mal nachweisen, wohin sie gezogen sind. Man geht in Vorausleistung. Das Ganze kann sich um 3 Monate verzögern. Und Miete, Versicherung laufen alles weiter. Aber da hat niemand Verständnis für. Und meine BAföG-Bearbeiterin hat damals gesagt, fahren Sie vorbei, klingeln Sie an, fragen Sie nach, kriegen Sie Ihre Auskunft. Ich sage, nee, das mache ich garantiert nicht. Ja, genau. Die mich misshandelt haben, die mich vernachlässigt haben und die ich auch jahrelang nicht gesehen habe, keinen Kontakt, wo es Gerichtsverfahren zu gab, also das ist eine absolute Zumutung.
Care-Leaver können für die ersten eigenen 4 Wände selten finanzielle Rücklagen bilden, wegen der 75%-Klausel. Das führe dazu, dass die meisten möglichst früh Geld verdienen wollten, meint Diana Eschelbach, Expertin für Kinder- und Jugendhilferecht vom Berliner Kompetenzzentrum Pflegekinder.
Man weiß auch aus der Forschung, dass junge Menschen, die in stationärer Jugendhilfe aufwachsen, häufig länger brauchen, um höhere Bildungsabschlüsse zu erreichen. Auch im Hinblick darauf ist es fatal, wenn Jugendämter, und das gibt es durchaus in der Praxis, Hilfen für junge Volljährige, also ab 18 Jahren, kaum gewähren. Obwohl die jungen Leute darauf in der Regel einen Anspruch haben.
Care-Leaver und die Initiative Jugend vertritt Jugend wenden sich mit ihrem Unmut an die Politik. Es gibt nicht nur Streit mit den Jugendämtern über die Höhe der Kostenheranziehung, sondern auch darüber, wie diese berechnet wird. Lorenz Bahr, Vorsitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter in Köln.
Die Heranziehung von Kindern und Jugendlichen ist gesetzlich gesehen eine Katastrophe. Der Gesetzgeber möchte, dass die Jugendlichen dann herangezogen werden, wenn sie in Arbeit oder Ausbildung gehen. Er hat aber im Gesetz geschrieben, dass als Bemessungsgrundlage herangezogen wird, das Einkommen der Jugendlichen aus dem Vorjahr, also als sie noch gar nicht gearbeitet haben. Insofern ist der Versuch, auf dieser Grundlage die Jugendlichen heranzuziehen, vielfach gescheitert, auch vor den Gerichten.
Gedacht hatte der Gesetzgeber dabei an das Einkommen der Eltern, die ja auch bezahlen müssen für die Unterbringung ihrer Kinder, hat aber nicht dazu geschrieben, dass er nur die Eltern meint. Das heißt, wenn man in das Gesetz reinschaut, was da geschrieben steht, dann müsste man diese Regelung eigentlich auch für die jungen Menschen anwenden. Das tun aber die meisten Jugendämter nicht.
So Diana Eschelbach, Expertin für Kinder- und Jugendhilferecht.
Nun ist es so, dass der Gesetzgeber aber eigentlich möchte, dass herangezogen wird und er empfiehlt und auch die Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter empfiehlt, das aktuelle Einkommen zugrunde zu legen, was durch das Gesetz letztlich aber gar nicht gedeckt ist.
Deswegen erwägen die Landesjugendämter, die eigene Empfehlung zu überarbeiten. Einkommen aus dem Vorjahr oder aktuelles Einkommen, die Frage beschäftigt Gerichte und Sozialpolitiker gleichermaßen. Aber eigentlich hält Lorenz Bahr diese Diskussion für überflüssig.
Ich persönlich bin der Auffassung, auf eine Heranziehung ganz zu verzichten. Wenn man für den erzieherischen Aufwand nicht heranzieht, sondern nur für Unterbringung und Verpflegung, das wäre gerechtfertigt. Und dann sagt 25%, ich behaupte, dann ist der Verwaltungsaufwand größer als der Ertrag.
Seit Jahren debattieren die Parteien über eine Verbesserung für die betroffenen Jugendlichen. Verschiedene Vorstöße fielen entweder im Bundestag oder im Bundesrat durch. In der letzten Legislaturperiode zum Beispiel im Rahmen des Jugendstärkungsgesetzes. In diesem Jahr hat das Land Rheinland-Pfalz einen Versuch gestartet, aktuell auch Baden-Württemberg. Doch das Bundesfamilienministerium plant nun für Anfang 2020 eine große Reform des SGB VIII. Die Union will nach wie vor an der Kostenheranziehung festhalten. Markus Weinberg, familienpolitischer Sprecher der CDU-CSU-Fraktion.
Ich finde es auch berechtigt zu sagen, dass zumindest dann, wenn ein Einkommen vorliegt, das in Teilen angerechnet wird. Das finde ich schon auch angemessen. Unser Bestreben wird es sein, dass wir die 75% deutlich absenken und 50% ist eine gute Zielmarke. Und dazu sollten Schülerjobs, Praktika, Ferienjobs natürlich auch kostenfrei bzw. abgabefrei gestellt werden.
Die jetzigen Regelungen benachteiligen junge Erwachsene aus Heim- und Pflegefamilien beim Eintritt in die Selbstständigkeit. Da geht es um weniger Freiheiten in der Berufswahl und der Wohnortswahl, weil sie eben finanziell in Bedrängnis stehen und damit wollen wir Schluss machen. Insofern bin ich nicht damit zufrieden, wenn ein Vorschlag im Raum ist, eine soziale Ungerechtigkeit nur abzumildern und nicht abzuschaffen.
Wie Anne Spiegel, rheinland-pfälzische Familienministerin von den Grünen, sind wohl auch SPD und Linke dafür, Pflegekinder gar nicht mehr an den Kosten zu beteiligen. Ein möglicher Kompromiss mit der Union könnte zwischen 25% und 50% liegen auf Basis des aktuellen Einkommens. Ein erster Schritt für Simone, Sarkan und Roxanne. Noch ist nichts entschieden.
Wir versuchen gehört zu werden und schreiben jetzt eine Petition, die wir in den Bundestag und ins Familienministerium einreichen wollen und wollen damit die 75%-Regelung abschaffen.
Ich glaube, das ist sehr, sehr zäh. Also als es vor 2 oder 3 Jahren schon einmal um diese Reform ging, die ja dann kurz vor knapp gescheitert ist, wo wir auch sehr viel mitgearbeitet haben, war ich sehr engagiert dabei und habe auch gedacht, ja, das wird was und war total positiv. Ja, und dann kam die Sommerpause, dann ist das Gesetz nicht durch. Und ich hoffe, dass es diesmal zufriedenstellender sein wird. Ja, dass diese 75%-Regelung vielleicht einfach abgeschafft wird.
Das war der Hintergrund. Arbeiten fürs Jugendamt. Hoher Lohnabzug bei Pflegekindern. Eine Sendung von Susanne Grüter. Redaktion Norbert Weber.